Willkommen zurück zu Zaster und Zinsen, der Podcast. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie wichtig die gesetzliche Krankenversicherung eigentlich ist. Gerade in unsicheren Zeiten. Und dabei kam automatisch die Frage auf, die extrem viele beschäftigt. Gesetzlich oder privat? Was ist eigentlich besser? Denn kaum ein Thema sorgt für so viele Meinungen, Mythen und Halbwissen wie die Krankenversicherung. Die einen sagen, privat lohnt sich immer. Die anderen sagen, bloß nicht privat, da kommst du nie wieder raus. Aber was stimmt wirklich? Darüber sprechen wir heute gemeinsam mit unserem Krankenversicherungsexperten Alexander Uhlig. Schön, dass du wieder da bist. Hi. Und auch schön,
Hello.
Kevin und Sören. Natürlich.
Ja, toll. Danke.
Die haben
schön auch,
heute
dass
mal
du wieder da bist, ne? Also,
ich war
wir
immer
haben
da.
wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Also, du warst nicht da. Du warst nämlich krank.
Oh, oh. Ja, ich war krank.
Ja. Ja.
Deswegen direkt, ich komme wieder und wir reden über Krankenversicherung. Ja, ja.
Ja, gut, darüber haben wir letzte Woche ehrlicherweise auch schon gesprochen, weil du ja krank warst.
Oh. Ja, okay. Direkt gelästert, ne?
Ich habe euch alle lieb und freue mich, dass ich wieder da sein kann, um das hier.
So. Guck Hello mal, Alexander again. Ist der einzig Liebe hier in der Runde. So.
Ja, Alex ist für Harmonie gebucht.
Genau. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem Fail der Woche. Alexander, du bist ja unser Gast. Hast du wieder was mitgebracht?
Ja, vielleicht kann Sören einleiten kurz in den Fail der Woche. Oh. Er sagte, das ist genau geeignet dafür.
Das ist großartig, das kann ich auf jeden Fall machen. Wir müssen vorab eine Sache klären, sonst ist das der Fail der Woche wahrscheinlich von der nächsten Folge. Ich kriege jedes Mal, also mir würden sich die Haare aufstellen, wenn ich welche noch hätte, wenn Rebecca sagt Alexander. Sagt man überhaupt Alexander? Oder, weil eigentlich kenne ich nur Alex.
Ihr dürft sagen, was ihr wollt.
Okay.
Das steht so hier drin, deswegen war ich davon ausgegangen, aber okay, Alex, ist cooler.
Ja, wenn Kevin irgendwas macht, dann kannst du dich nicht drauf verlassen, das ist halt, das ist einfach so, das ist hier leicht. Hallo Kevin, ich hab dich lieb.
Hi, grüßt euch, na? Sören, Rebecca und Dörte.
Mhm. Also, Fail der Woche.
Jetzt erzähl doch mal.
Ja, ich erzähl jetzt.
Ja.
Wir haben ja unsere letzte Folge hier zu dritt ohne Rebecca, die ja krank war, aufgenommen. Und ich glaube, Alex, das war direkt im nächsten Tag. Morgens früh irgendwann, also ich war schon wach, also es war jetzt nicht irgendwie zu einer unchristlichen Zeit morgens früh, aber es war schon früh, hatte ich auf einmal, dass Alex mich anrief. Und dann, ja, schon so ein bisschen mit Schnappatmung, so in der Richtung, boah, Sören. Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Da dachte ich schon, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? So schlimm ist es doch wahrscheinlich gar nicht. Ja, aber irgendwas hat anscheinend gefehlt. Und Alex, aber den Teil kannst du besser erzählen.
Ja, also ich sag mal, das Thema ist ja sehr umfangreich. Also alles zu erzählen ist völlig unmöglich. Wir hatten ja im letzten Fall der Woche dieses Thema Auslandsreisekrankenversicherung mit der jungen Dame, die eine sehr hohe Rechnung dann mitgebracht hatte, auf die sie sitzen geblieben ist. Man könnte da noch über Sachen sprechen, im Zuge der Auslandsreisekrankenversicherung ist auch der Rücktransport nach Deutschland zurück abgesichert in medizinisch notwendigen Fällen. Den hat man sonst nicht mit drin. Aber das sind so Kleinigkeiten, darüber ärgere ich mich nicht. Viel schlimmer finde ich. Sören hatte ja die Frage gestellt, wenn ich jetzt Gesundheitsminister wäre, was ich machen würde. Vorweg zu dem, was ich vorgeschlagen habe, dazu stehe ich. Also dieses Thema Leistung anzupacken, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen oder auch, steuerlich was zu tun für Arbeitgeber oder generell gesetzlich Versicherte. Das war übrigens auch dann die Begründung, warum ich sage, die Ministerien müssen zusammenhalten, weil als Gesundheitsminister brauche ich dann den Finanzminister oder die Finanzministerin. Aber es war doch sehr wolkig. Also wenn ich jetzt Pfleger wäre oder Krankenschwester, ich hätte gesagt, mein Gott, der spricht ja wie Politiker. Also konkret ist da ja gar nichts. Also
ja gut, das war ja auch ehrlich, die Fragestellung, also, ne?
Was ich sollte Politiker machen, sein. Ja, okay. Genau. Das ist sehr gut gewesen jetzt. Aber ich glaube, ein Thema, was definitiv fehlte, ist Bürokratieabbau. Das definitiv, Digitalisierung, das auch, also wesentlich. Und man muss ja das System reparieren. Also in meinen Augen ist es unabdingbar, dass Geld aus dem Gesundheitsfonds, das hatten wir ja erklärt letzte Woche, wie das funktioniert, dass das Geld erstmal von den Beiträgen in diesen Fonds reinfließt und von dort aus verteilt wird. Wir haben demografischen Wandel, das ist ja faktisch so. Und das Geld muss auf den Kapitalmarkt gehen. Also diese Systeme müssen generell mal repariert werden. Wir kommen ja später noch auf das Thema Bürgerversicherung zu sprechen. Das ist ja auch so ein heißes Thema, aber das war mir schon wichtig, weil ich echt rausgegangen und gedacht habe, ey, wenn das ein Pfleger hört oder eine Krankenschwester, die denken, ja, mein Gott, ist ja ganz nett, wenn er ein bisschen was erzählt, aber ey, wie ein Politiker, ne? Also so wolkige Lösung, ohne präzise zu sein.
Ist nicht schlimm. Es ist okay.
Es ist ja auch, also ich glaube, das wissen tatsächlich auch alle, es ist halt ein schwieriges Thema, was man gar nicht so einfach mal eben beantworten kann.
Aber also so ganz schlaflos war die Nacht nicht. Sören ist ein Meister darin, Sachen sehr dramatisch.
Hat er dich beruhigt? Sören beruhigt mich immer. Ich dachte, du hast ihn vielleicht angerufen und Sören so, ja, ganz ruhig, Alex.
Das habe ich auch gesagt.
Sören hat gesagt, Alex, mach dir keine Panik, nicht, dass dir die Haare auch so schnell ausfallen.
Richtig, ja.
Und es hat ja geholfen, sind noch da, alles ist gut ausgegangen. So, jetzt wird es wieder Zeit für unser Zaster-Tagebuch. Sören hat uns eine Geschichte mitgebracht.
Eine Geschichte? Ich hab euch einen Tagebucheintrag mitgebracht. Das ist
ja,
aber richtig.
Du hast eine Geschichte in dein Tagebuch geschrieben. Ne?
Nein, ich habe einen Tagebucheintrag in mein Tagebuch geschrieben. Also, wir müssen echt nochmal daran arbeiten. Also, ich lese euch gern meinen Tagebucheintrag vor.
Oh my God!
Ja, jetzt ja? Mach
erzähl mal die Geschichte aus deinem Tagebuch.
Mann!
Komm jetzt, mach!
Liebes Tagebuch, damit geht's nämlich los.
Okay.
Ich glaube, es gibt aktuell kaum ein Thema, bei dem Diskussionen schneller emotional werden als bei Krankenversicherung und Sozialsystemen. Und vielleicht liegt das daran, dass Menschen inzwischen spüren, irgendwas funktioniert hier gerade gar nicht mehr richtig. Denn egal, ob gesetzlich oder privat, gefühlt sind irgendwie alle unzufrieden. Die einen sagen, das System ist unfair, die anderen sagen, das System ist unbezahlbar. Und irgendwie haben vielleicht sogar auch beide irgendwie recht. Denn wir sind aktuell an einem Punkt angekommen, an dem Diskussionen oft nur noch aus zwei Richtungen bestehen. Entweder wir reden Probleme so klein, dass sie angeblich gar nicht mehr existieren, oder es heißt halt konsequent immer weiter umverteilen und dabei so tun, als wäre das dann automatisch auf jeden Fall gerecht. Aber genau das ist es eben nicht. Denn Gerechtigkeit bedeutet nicht einfach, allen dasselbe System überzustülpen und dann einfach mal kollektiv zu sagen, so, jetzt ist alles fair. Das klingt jetzt zwar gut, aber ist halt irgendwie dann doch keine Lösung. Und ich glaube, genau da müssen wir irgendwo auch ehrlicher werden. Natürlich ist es erstmal richtig, dass jemand abgesichert ist, der unverschuldet arbeitslos wird. Und natürlich ist es auch richtig, dass Menschen im Krankheitsfall irgendwo auch Hilfe bekommen. Zu 100%. Aber ist es wirklich gerecht, wenn Menschen jeden Monat massive Beiträge zahlen und gleichzeitig das Gefühl haben, dass Systeme trotzdem nicht funktionieren? Dabei haben mich die Aussagen in den letzten Tagen von unserer Bärbel Baas zuletzt ehrlicherweise mal richtig erschreckt. Sie sagte so sinngemäß, dass Menschen nicht wegen der Sozialsysteme nach Deutschland kommen. Punkt. Kann man das wirklich so kategorisch ausschließen? Ich glaube nicht. Schwierig ist, dass wir inzwischen probieren, aber Probleme ja immer kommunikativ möglichst kleiner zu machen, anstatt sie einfach mal ehrlich zu benennen. Und da müssen wir auch die Frage stellen, wie gehen wir denn eigentlich mit Menschen um, die dauerhaft vom System leben wollen, obwohl sie arbeiten könnten? Denn auch das hat ehrlicherweise nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Und während alle diese Diskussionen irgendwo laufen, zahlen Arbeitnehmer heute einen unfassbaren Teil ihres Bruttogehalts für Systeme. Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Steuern. Und trotzdem hören wir dann am Ende überall, Rente reicht nicht, Pflege wird zum Problem, Gesundheitssystem steht unter Druck. Und dann fragt man sich natürlich irgendwann schon, was wäre denn eigentlich möglich, wenn Menschen mehr netto hätten? Mehr Möglichkeiten, mehr Eigenverantwortung, mehr Freiheit selbst zu entscheiden. Wo will ich denn besser abgesichert sein? Was ist mir wichtig? Brauche ich wirklich immer das Komplettpaket? Denn vielleicht ist genau das ja der Denkfehler, dass wir glauben, ein einziges System müsste für alle Menschen perfekt funktionieren. Und dabei leben ja Menschen am Ende des Tages komplett unterschiedlich. Und genau deshalb ist das Thema auch so wichtig. Alex war letzte Woche ja bei uns und man hat richtig gemerkt, das beschäftigt einen emotional. Nicht jetzt, weil Krankenversicherung so richtig sexy ist, sondern weil Menschen sich fragen, nein, eher nicht, sondern weil Menschen sich fragen, was passiert denn im Krankheitsfall? Bin ich abgesichert? Kann ich mir irgendwann noch meine Miete leisten oder halt die Rate für die Immobilie? Und genau deshalb betrifft dieses Thema am Ende dann halt doch auch wieder Finanzen. Weil Sicherheit ist irgendwo die Grundlage von allem. Und ich glaube, die größte Gefahr aktuell ist gar nicht unbedingt, dass wir Probleme haben. Ich glaube, das ist eigentlich jedem klar. Sondern die größte Gefahr ist, dass wir so tun, als könnten wir sie irgendwie mit irgendwelchen Schlagwörtern lösen. Mehr Solidarität, mehr Gerechtigkeit, mehr Beteiligung. Klingt irgendwie alles gut, aber irgendwann muss man halt auch mal ehrlich fragen, wie soll das Ganze denn langfristig funktionieren? Und genau diese Ehrlichkeit fehlt mir aktuell oft. Memo an mich selbst. Ein System wird nicht gerecht, nur weil alle gleich unzufrieden sind. Vielleicht wäre Gerechtigkeit manchmal auch Menschen wieder mehr Verantwortung und gleichzeitig mehr Möglichkeiten zuzutrauen. Heute mal ein bisschen ernster, tut mir leid.
Ja, wirklich. Ja. Dem ja. Kevin hier eine Party machen wollte, jetzt sind wir alle. Ja.
Starkes down. Statement. War schon deep.
Ja, ist heute, ja. Ich habe mich ein bisschen von der letzten Folge irgendwo auch mitreißen lassen.
Wir kommen jetzt aber als erstes mal zum Hauptthema. Alex, wir starten mal den Basics. Was ist eigentlich der grundlegende Unterschied zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung?
Ja, also grundsätzlich erinnert ihr euch mit Sicherheit an die letzte Woche. Die gesetzliche Krankenversicherung funktioniert ja nach dem Solidarprinzip. Das heißt, es wird alles in den Topf eingezahlt, der wird entsprechend ausgeschöpft. Es geht erstmal um die Absicherung der Existenzrisiken in erster Linie. Und ja, das Prinzip ist halt, die Starken beteiligen sich etwas stärker, die in Anführungsstrichen Schwächeren etwas weniger. Genau, also anhand meines Lohnes wird halt mein Beitrag dann entsprechend errechnet. Und bei der privaten Krankenversicherung haben wir ein völlig anderes Verfahren. Das ist das Kapitaldeckungsverfahren. Das bedeutet, dass eine Versicherungsgesellschaft kalkuliert, schaut auch genau drauf, anhand von Gesundheitsdaten, möchten wir überhaupt diese Person versichern? Und wenn das dann stattfindet, dann wird halt entsprechend kalkuliert. Man wählt entsprechende Tarife, ist da deutlich flexibler als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und ja, insgesamt schon irgendwo das gesündere System, würde ich schon sagen, was die Wirtschaftlichkeit erstmal auf dem ersten Blick angeht. Aber nichtsdestotrotz auch ein System, das ebenso seine Tücken haben kann. Aber das ist erstmal so von den Prinzipien der große Unterschied zwischen privater Krankenversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung. Wir kommen ja gleich mit Sicherheit darauf zu sprechen, warum man von Zweiklassenmedizin spricht, was so Terminfindung und so weiter angeht.
Jetzt muss ich mal eine ganz, ganz blöde Frage stellen. Wir hatten vor einigen Wochen den Mats bei uns, den lieben Mats, schöne Grüße. Da ging es auch um das Thema zum Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich sage das deshalb, weil du gerade sagtest, als du über die private Krankenversicherung gesprochen hast, dass es natürlich auch gesundheitliche Auflagen gibt, dass man da überhaupt dran partizipieren kann. Kann man das ein Stück weit vergleichen mit so einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder wie würdest du das erläutern oder erklären? Also was genau bedeutet das, diese Auflagen oder diese Hürden, die da möglicherweise da sind?
Also grundsätzlich, natürlich gibt es ein paar Sonderregeln jetzt auch, wenn ich privat versichert bin, ich bekomme Nachwuchs zum Beispiel, aber grundsätzlich gilt der Grundsatz, ein brennendes Haus wird nicht versichert. Das heißt, man stellt natürlich Gesundheitsfragen. Es gibt auch Themen, die gut, am Ende entscheidet das jede Gesellschaft für sich auch in der Risikoprüfung oder Gesundheitsprüfung. Aber es gibt natürlich Themen, die sehr schwierig sind. Also gerade psychische Vorerkrankungen werden sehr, sehr kritisch gesehen. Erkrankungen am Bewegungsapparat, das heißt Kreuzband, Bandscheibe und so weiter. Genau, gibt auch Sachen, die sind nicht so dramatisch, hängt ja auch davon ab, wie lange ist das her und so weiter. Und daraus entsteht dann eine individuelle Entscheidung. Es gibt manchmal auch die Möglichkeit eines Beitragsaufschlages. Ne, das zum Beispiel auch, oder dass man gewisse Leistungen ausschließt, ist genauso möglich. Ne? Also das ist schon flexibel. In der gesetzlichen ist es ja so, da fragt keiner nach. Ne? Also wenn du jetzt, Kevin, sagst, du willst die gesetzliche Krankenversicherung wechseln, kannst du das. Es gibt ein paar Regeln, was so Fristen angeht, aber da wird keiner dich nach Gesundheitsdaten fragen.
Ja. Ja.
Okay. Kannst du vielleicht bei dem Thema, also das war ein guter Punkt ja von Kevin, mit den Gesundheitsfragen nochmal sagen, gerade wenn du sagst, so psychische Sachen sind ja nicht ganz so einfach, gibt es da irgendwo Zeiten, wo jetzt jemand sagen kann, hey, wenn das Ganze vor 20 Jahren war und ich seitdem komplett immer gesund war, dass das irgendwann auch wieder rausfliegt? Oder ist das im Grunde genommen, du hast es einmal gehabt und dann ist es halt immer ein Problem?
Ja, es ist am Ende eine individuelle Prüfung, das gehört zur Wahrheit dazu. Aber es gibt ja feste Vorgaben, die Gesellschaften haben, welchen Zeitraum sie abfragen. Genau. Und wenn man da fein ist und sauber ist, dann ist das auch in Ordnung. Aber die Erfahrung zeigt halt bei so psychischen Erkrankungen, ich möchte gar nicht Menschen jetzt hier in Misskredit bringen, die sowas haben. Aber die Erfahrung zeigt halt statistisch, dass die Rückfälligkeit sehr häufig stattfindet. Und das ist halt schon dann auch ein Kostenfaktor, weil wir haben kein Solidarprinzip. Wir haben Kapitaldeckungsverfahren. Das heißt, das wird nüchtern wirtschaftlich betrachtet. So ehrlich muss man sein. Weil man ja auch damit, jetzt stelle ich wieder eine provokante These auf, anhand deines Tagebucheintrages, weil eine Versicherung ja schaut, die Beiträge steigen auch in einer privaten Krankenversicherung, weil die Kosten des Gesundheitssystems nach oben gehen, gar keine Frage. Aber für eine private Krankenversicherung ist es immer gut, wenn der Bestand, natürlich kalkuliert man ein, dass auch mal Menschen krank werden, gar keine Frage in Tarifen, aber wenn Menschen überwiegend gesund bleiben, zumindest bis zum Zeitpunkt, wo mal was ist, lange gesund waren und eben auch ihre Beiträge zahlen können, also Wirtschaftlichkeitsprüfung, ne, das spielt ja auch eine Rolle, weil eben solche Fälle, wenn die völlig aus dem Ruder laufen, man darf jetzt nicht pauschal Angst schüren und sagen, nur weil man mal krank wird, habe ich nächstes Jahr sofort einen viel teuren Beitrag monatlich. Aber natürlich, solche Fehlentwicklungen sorgen dafür, dass Beiträge steigen. Gar keine Frage.
Bei mir war es ja damals relativ einfach. Ich habe mich selbstständig gemacht. Dann hast du sowieso in der Regel ja die Möglichkeit, einfach zu wählen, dass du sagen kannst, okay, gehe ich jetzt freiwillig in die gesetzliche, gehe ich in die private. Jetzt ist es ja als Angestellter, ist es ja gar nicht so einfach. Da gibt's ja auch nochmal Grenzen. Kannst du das vielleicht nochmal ausführen, wie das dann eigentlich entsprechend abläuft?
Ja, ich würde eine Sache dazu sagen, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Fakt bei deiner Entscheidung, die du getroffen hast. Grundsätzlich kannst du ja als Selbstständiger erstmal wählen. Jetzt ist ganz wichtig, wenn man gesetzlich krankenversichert ist, dann ist es so, dass ich ja in der Regel Krankengeld mitversichert habe. Das heißt, ich habe den 14,6% Beitragssatz, den Zusatzbeitrag, der dazukommt und nach 6 Wochen Ausfallzeit, erinnert euch an die letzte Folge, bekomme ich ja Krankengeld, genau. Und als Selbstständiger darfst du auch wählen, ne? Also du kannst auch sagen, ich möchte ohne Krankengeldanspruch versichert sein, also nur bei 14% rauskommen plus den Zusatzbeitrag, das geht. Wichtig ist das nur, wenn du das gemacht hättest damals zum Beispiel, man macht sich selbstständig, man entscheidet sich so, man entscheidet sich dafür, dass man Krankengeld mit reinnimmt, dann ist man 3 Jahre in dem System gebunden nach dem Statuswechsel in die Selbstständigkeit. Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, den man schon wissen sollte. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, es gibt Entgeltgrenzen für Angestellte. Anders ist es noch, wenn ich verbeamtet bin. Das ist ja nochmal eine andere Thematik. Aber es gibt eine sogenannte Jahresarbeitsentgeltgrenze. Da wird das gesamte Einkommen betrachtet, also auch regelmäßige Vergütungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Also wo ich ausgehe, dass es tatsächlich regelmäßig ausgezahlt wird. Das wird berücksichtigt dabei. Aktuell liegt die bei 6.450 € monatlich. Das heißt, wenn ich diese Grenze erreiche und übertrete, habe ich die Entscheidungsmöglichkeit, mich privat kranken zu versichern. Die Grenze wird jedes Jahr angehoben, weil man hofft, dass ja möglichst viele in der gesetzlichen Krankenversicherung damit bleiben. Das gehört zur Wahrheit mit dazu. Es gibt noch eine etwas niedrigere Grenze für Menschen, die früher privat auch krankenversichert waren, damit man die nicht zwingt, quasi dann einen Systemwechsel vorzunehmen. Aber das ist erstmal so das Schema. Das folgt tatsächlich strengen Regeln auch, ne? Also ich darf privat krankenversichert bleiben, wenn ich zum Beispiel durch Erhöhung unter diese Grenze komme. Aber sobald ich wegen einem, weiß ich nicht, Funktionswechsel, Stundenreduzierung oder so, sobald ich drunter liege, gehe ich sofort zurück in die gesetzliche Krankenversicherung.
Okay, auf jeden Fall nochmal wichtig. Also das waren ja 6.450 € brutto im Monat.
6.450 € monatlich, genau, richtig, genau.
Ja, auch nochmal für viele ja ein wichtiger Punkt, das zu berücksichtigen. Und vom Ablauf her, die Frage muss ich jetzt auch nochmal stellen aus Arbeitgebersicht, weil das nochmal spannend ist. Weil wir haben ja in der gesetzlichen ist es ja so, die Beiträge werden ja aufgeteilt. Also der Arbeitgeber zahlt einen Teil und der Arbeitnehmer den anderen Teil der Krankenversicherung. Wie ist das denn, wenn jemand privat versichert ist?
Ist genauso. Der Arbeitgeber beteiligt sich auch daran. Es gibt da nur gewisse Grenzen, damit je nachdem, welchen Beitrag ich privat habe. Also das ist schon gekoppelt an Maximalgrenzen, genau. Mhm. Aber der Grundsatz ist genau der gleiche. Also der Arbeitgeber beteiligt sich an der Thematik. Ist später nochmal ganz wichtig, wenn wir über Kostenentwicklung auch sprechen. Ne? Dieser Unterschied, bin ich angestellt und privat krankenversichert oder bin ich selbstständig? Okay. Oder Beihilfeempfänger, das ist das Allergeilste.
Ja, wir hören so langsam raus, dass das nicht so dein Lieblingsthema ist.
Nein, also ich will gar keine Neidkultur machen. Sören und ich haben ja zwischendurch in den Bereich Lehramt reingeschnuppert und das macht ja auch keinen Sinn, eine Neiddebatte zu führen. Jeder kann ja so einen Karriereweg auch einschlagen, gar keine Frage. Nur wenn wir später über Gerechtigkeit sprechen und über Bürgerversicherung, kann ich da gerne mal meine Meinung zu nochmal kundtun. Klar, aber ich will keine Neiddebatte aufmachen, ne? Also es gibt ja auch Menschen, die in so wie Polizisten oder Soldaten oder ne, also Menschen wirklich in Berufen, wo ich sage, die haben es wirklich verdient aufgrund ihrer Tätigkeit, dass sie gewisse Privilegien mitnehmen, gar keine Frage. Und ich will auch nicht Menschen zu nahe treten, die beim Finanzamt arbeiten. Sören und ich als Selbstständige haben da ja eh so eine eigene Sichtweise. Also die haben ja echt auch eine echt intensive Ausbildung, ne, sehr anspruchsvolle Ausbildung.
Ja, das stimmt.
Und ne, das möchte ich echt nicht in Frage stellen auch, ne? Und nochmal, es bringt ja auch nicht, neidisch zu sein. Jeder kann ja den Weg einschlagen, aber ich habe persönlich halt die Meinung, ich muss gucken, dass wir gleich wieder Richtung Krankenversicherung gehen, ich habe nur persönlich die Meinung, dass wenn ich von 8 bis 16 Uhr oder von 9 bis 17 Uhr am Schreibtisch sitze, mit inklusive Pausen, und ich verwalte Gelder, die von wem anders erwirtschaftet worden sind, dann ist das keine Tätigkeit, die in meinen Augen derartige Privilegien rechtfertigt. Also das ist meine Meinung. Ohne diesen Menschen zu nahe zu treten wollen, weil die auch eine wichtige Aufgabe haben. Und wie gesagt, die Ausbildung dort ist schon nicht ohne. Also das muss man echt so sagen.
Warum zieht denn die private Krankenversicherung so viele an?
Ja, also im Regelfall finde ich so ein klassisches Beispiel, im ersten Moment, wenn sich Menschen beispielsweise selbstständig machen, ist die private Krankenversicherung günstiger. Das muss man tatsächlich sagen. Also die gesetzliche Krankenversicherung, wenn Sören jetzt als Selbstständiger gesetzlich krankenversichert ist, wird ja wirklich geschaut, was verdient er. Und daran richtet sich der Beitrag. Es gibt einen Höchstbeitrag, bis zu dem gerechnet wird. Der wird natürlich auch konstant angepasst nach oben, keine Frage. Aber er ist auf den ersten Blick in der privaten Krankenversicherung natürlich deutlich günstiger. Ne, das muss man ganz klar so sagen. Und das macht natürlich seinen Reiz aus. Ich finde nur, dass das ein bisschen nur die halbe Wahrheit ist. Ich bin selber auch keiner, der private Krankenversicherung über den Beitrag verkauft, weil ich finde, dass das nicht nur fahrlässig ist, es ist auch inhaltlich einfach falsch. Aber das ist ein Hauptgrund. Und natürlich das Leistungsspektrum, ne? Also ich bekomme schneller Termine, kann grundsätzlich deutlich bessere Leistungen vereinbaren in meinem Tarif. Das ist genauso, spielt genauso eine Rolle.
Ja, Riesenthema, das hört man ja immer wieder, entschuldige, sind Sie denn gesetzlich oder privat versichert? Und wenn du dann hörst, ja, privat versichert, dann können Sie morgen vorbeikommen. Ist jetzt auch, das ist natürlich übertrieben, ja. Aber das ist ja etwas, was auch so durch die Gesellschaft geistert, ne? Dass man dann durchaus schon bevorzugt wird.
Das ja, ich ist kann euch auch erklären, woran das liegt. Aber sag ruhig, Sören, alles gut.
Nee, mir war grundsätzlich, weil also die Frage, die du, Rebecca, gestellt hast, ist ja eine, die ich mir zum Start meiner Selbstständigkeit, also da habe ich lange drüber gegrübelt. Also man steht ja vor der Herausforderung, wenn man sich selbstständig macht, dass man sich ja genau eine der vielen Fragen stellt. Was mache ich jetzt? Gehe ich in die private Krankenversicherung oder bleibe ich freiwillig gesetzlich versichert? Und für mich waren zwei Punkte am Ende. Wobei tatsächlich das, was du gesagt hast, Alex, ist der entscheidende, damals auch für mich gewesen, einfach zu sagen, okay, ich habe die Möglichkeit, selbst zu sagen, wo ich einen Fokus drauf lege und selbst zu entscheiden, wie gut auch entsprechend die Leistungen sind. Ne? Also das geht ja los von Thema, wie viele Leuten liege ich irgendwo im Krankenhaus, ist eins, bis über welche Behandlungen kann ich dann irgendwo auch bekommen und abrechnen und was kann man alles machen. Also da ist einfach, ne, wie wichtig ist mir das Thema Gesundheit. Und trotzdem, dass man dann halt sagen musste, okay, irgendwie gefühlt zahle ich auch gleichzeitig noch weniger. Also ich habe bessere Leistung und zahle weniger. Wenn man sich zu einem richtigen Alter ja selbstständig macht und dann die Entscheidung trifft, ist das ja einfach so. Das macht es natürlich dann noch mal interessanter. Und mir ist jetzt gerade noch eingefallen, wo du das gesagt hast, Kevin. Also es ist jetzt nicht so, das geistert irgendwie rum und das gibt es nicht. Also ich habe den direkten Vergleich gehabt. Ich hatte zur Zeit, da war ich noch angestellt bei der Bank, hatte ich mal einen Fersensporn gehabt. Und mit dem Fersensporn war ich dann entsprechend bei einem Arzt gewesen und da ging, also ich glaube, die Behandlung gefühlt über ein halbes Jahr. Du hast dann regelmäßig irgendwie, weiß ich nicht, im alle zwei Wochen Rhythmus, hast du dann eine Behandlung bekommen für so eine Stoßwellentherapie. Ist total unangenehm, tut sau weh, ist überhaupt nicht schön. dann war, ich glaube, die erste Behandlung, also ne, die haben gesagt, okay, das machen wir. Und dann kam irgendwie die erste Behandlung, ich glaube, 3, 4, 5 Wochen später. So, und dann hatte ich das Gleiche nochmal, da war ich schon selbstständig, privat versichert. War ich auch beim Arzt. Und gesagt, ja, ne, das haben wir da schon mal, machen wir wieder. Mhm. Und dann war wirklich der Arzt, ja, haben Sie jetzt Zeit? Ja. Okay, dann setz dich nochmal ganz kurz ins Wartezimmer und dann machen wir das gleich. Wir haben wirklich eine Viertelstunde später war die erste Therapie. Und da sitzt du und denkst dir, okay, wir haben den einen Vergleich von, ich warte erstmal Wochen, zu dem anderen Vergleich, es passiert sofort. Und jetzt, Alex, erzähl nochmal, warum ist denn das so?
Also grundsätzlich sind Ärzte natürlich auch unterschiedlich da, ne? Also es gibt auch Ärzte, die machen da keinen Unterschied. Nur dass man dafür ein Verständnis hat, das hat einfach was mit der Abrechnung zu tun. Also es gibt wirklich eine Faustregel, die sagt, eine Arztpraxis, ich gehe mal von der gewöhnlichen Arztpraxis aus, braucht 20-30% Privatversicherte, damit sie sich wirklich rechnet und damit auch wirklich der Arzt ans Geld verdienen kommt. Und man muss sich das so vorstellen, es gibt feste Pauschalsätze in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das bedeutet, wenn Kevin jetzt zum Beispiel zum Arzt geht, dann kann der Arzt, es gibt auch Sonderregeln bei chronisch Erkrankten, keine Frage und so weiter, aber der Arzt wird dann wahrscheinlich nur so 35-45 € pro Quartal abrechnen können. Selbst wenn Kevin auch 2-3 Mal im Quartal kommt. Bei Sören ist das anders. Bei Sören können Einzelleistungen abgerechnet werden und mit einem viel höheren Satz. Entweder mit dem 2,3-fachen Satz oder mit dem 3,5-fachen Satz, wenn der Arzt es begründet. Das kann er ganz einfach. Mehr Aufwand, hoher zeitlicher Aufwand und so weiter.
Ja, jetzt, wild. Wir kommen zwar später sowieso noch zu dem Thema auch Bürgerversicherung, aber du hast mir das, wir hatten da heute Morgen ja auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen, du hast das schon angerissen, ist bei mir hängen geblieben. Die Aussage mit, eigentlich brauchst du eine Arztpraxis 20% schon, also sonst wird es gar nicht funktionieren. Wenn wir jetzt mal wir tun jetzt mal so, alle Zahlen sind nur noch gesetzlich krankenversichert. Was würde das vom Gedankengang her bedeuten? Heißt das, unsere Ärzte verdienen einfach deutlich weniger, weil der Gewinn geringer ist? Oder bedeutet das, wir haben demnächst 85% Arztpraxen, die dann entsprechend einfach nur pleite gehen? Was ist der Effekt davon?
Wir haben mehr Gerechtigkeit vielleicht. Das ist ja eine Gerechtigkeitsdebatte oft, wenn wir jetzt über eine reine Bürgerversicherung sprechen. Aber wir haben ja den Hebel des Systems nicht angezogen. Also wir haben das Finanzierungsproblem damit nicht gelöst. Also wenn wir da gleich drauf zu sprechen kommen, ich hätte einen konkreten Vorschlag, wie ich es machen würde. Aber tatsächlich, wie du schon angedeutet hast, sorgt das nicht allein dafür, dass wir jetzt irgendwie die Finanzierung gerettet haben. Also das ist eine Milchmädchenrechnung, das ist eher eine Gerechtigkeitsdebatte.
Es ist halt ganz spannend, nur weil wenn du halt sagst, es braucht eigentlich so ein Hausarzt, braucht quasi 20% Privatversicherte, weil ansonsten hat er ein Problem, da muss man ja auch mal die Frage stellen, was passiert denn in dem Fall, wenn es die Privatversicherten halt nicht mehr gibt. Also ja. Es ist natürlich nochmal ein Unterschied, reden wir darüber, okay, also ein Arzt verdient ja in der Regel schon jetzt nicht schlecht. Also ist jetzt, kann man mit leben, regelmäßig eigentlich, reicht für ein kleines Häuschen im Normalfall. Aber reden wir halt darüber, der verdient dann entsprechend weniger oder ist es dann halt echt, es funktioniert halt gar nicht mehr. Das muss man sich ja auch einfach mal überlegen, ne, was da für Effekte dann auch drin sind.
Absolut.
Ja, Arzt werde ich also nicht mehr, weil ich gehe dann pleite.
Also ich sag mal, neben dem Aspekt, dass es natürlich viel zu viel Bürokratie ist, also eine Arztpraxis bestimmt 20-30% Verwaltungsaufgaben allein hat, was viel zu viel ist, da müsste man, würde ich sagen, eher auch ansetzen. Aber ohne das System wirklich in sich zu reformieren, sage ich, sorgt nicht eine Bürgerversicherung sofort dafür, dass wir das Finanzierungsproblem gelöst haben. Und ich glaube, dass dieser Wirtschaftlichkeitsaspekt schon nochmal wichtig ist, dass das auch einige wissen. Und wenn wir gleich über die private sprechen, auch dieses System hat Tücken, das gehört zur Wahrheit dazu. Und am Ende des Tages leisten die ja auch irgendwo ihren Beitrag. Ein Privatversicherter zahlt auch Steuern und ist halt nur in einem anderen System drin. Aber in dem bewegt er sich auch verantwortlich.
Und was ist der größte Fehler bei dieser Entscheidung, privat oder gesetzlich?
Ich würde zwei große Fehler nehmen. Ich würde ein klassisches Beispiel einmal nennen, weil ihr hattet vorher den Aufhänger gehabt, man kommt nicht mehr raus, also dieses Risiko. Anfang des Jahres wurde tatsächlich gesetzlich ordentlich geschärft. Es gab damals so ein paar Schlupflöcher, um zurückzukommen. Das heißt, ich war im Ausland ein Jahr, bin dann wieder nach Deutschland gekommen oder so über den Weg der Familienversicherung bin ich wieder reingekommen. Das haben die tatsächlich gestrichen. Also da greifen die jetzt deutlich durch. Aber es gibt ja auch den Regelsatz, dass ich bis 55 Jahren muss ich ja zurück in der gesetzlichen Krankenversicherung sein, sonst komme ich nicht mehr zurück. Tatsächlich, das ist ein Grundsatz, der gilt. Und ein Thema, was ich tatsächlich oft in der Praxis erlebe, ist, ich sag mal einfach mal ein fiktives Beispiel. Kevin wäre jetzt Handwerksmeister, der ist selbstständig, der ist privat krankenversichert. Ist ja kein böses Beispiel, Kevin. Ich hab dir gesagt, ich bin ein ganz...
Es ist ein unrealistisches Beispiel, aber sonst ist es schön.
Er ist Sänger, er ist Schlagersänger.
Jetzt wird's
realistisch. Ist im Entertainment-Sektor tätig. Und hat eine Firma auch, die so einen Content produziert. So. Und bei ihm steigen jetzt die privaten Krankenversicherungsbeiträge und er sagt irgendwann, oh, das wird mir alles zu teuer. So, und wir kommen ja später noch darauf zu sprechen, wie ich sowas aushebeln kann. Auf jeden Fall, er wurde schlecht beraten. So, der ist da drinne und jetzt werden die Beiträge immer schlimmer und er sagt irgendwann, oh, jetzt muss ich noch schnell zurück in die gesetzliche Krankenversicherung und mit, keine Ahnung, 53 sagt er, ich lasse mich jetzt anstellen in meiner Firma. Zack, und geht zurück in die gesetzliche. Vom Grundsatz erstmal richtig, das würde funktionieren. Und jetzt kommt aber das große Aber. Es gibt bei der Krankenversicherung in der gesetzlichen zwei Unterschiede, was den Status angeht. Ich kann entweder, wenn ich zum Beispiel in Rente gehe, in der Krankenversicherung der Rentner sein oder ich bin freiwillig gesetzlich versichert. So, wenn ich in der Krankenversicherung der Rentner bin, habe ich den allgemeinen Beitrag, die Hälfte übernimmt der Rententräger, ne, sind dann 7,3% plus den Zusatzbeitrag zur Hälfte. So, dann wird nur, meine Renten werden nur entsprechend betrachtet oder auch eine Betriebsrente, die ich bekomme. So, wenn ich aber in der freiwilligen Versicherung bin, die schauen genau auf die Vorversicherungszeit. Die schauen dann in der zweiten Hälfte von Kevin Erwerbstätigkeitslebens. Ja, war er da zu 90% gesetzlich krankenversichert? Egal wie, ob freiwillig oder pflichtversichert. Ne? Also ob Angestellter zum Beispiel oder als Selbstständiger. Und wenn er die Vorversicherungszeit nicht erfüllt, dann kommt er nicht in die Krankenversicherung der Rentner rein. Dann wird er freiwillig versichert. Das hat zur Folge, dass neben dass alle Einnahmen, sei es private Rentenversicherungen, Mieteinnahmen, Pachteinnahmen, alles, was er hat, wird alles verbeitragt. Alles. Überall fällt der Beitragssatz von 14,6% an. Und das ist etwas, wo ich sage, das kann einem um die Ohren fliegen, diese Entscheidung. Mhm. Und das erlebe ich tatsächlich schon mehrfach in der Praxis, dass Unternehmer bei mir sitzen und wir gehen dann diese Vorversicherungszeit durch, kontrollieren das und hinterher sagt man, oh, hops, da bleibe ich doch lieber in der privaten, weil hinten heraus geht die Rechnung nicht auf. Das ist oft ein Praxisfehler, den viele machen.
Das muss man natürlich auch erstmal wissen. Und da hast du, dein einleitender Satz war da der wichtigste an dem Ganzen. Ich wurde schlecht beraten. So, ja. Weil das ist ja eklatant wichtig für meine Zukunft, für mein Rentendasein, wo man dann eigentlich mal Ruhe haben will, ein bisschen mehr im Portemonnaie haben möchte, als die Rente sowieso schwach genug ist. Und dann ist man auch noch gefangen. Das ist natürlich harter Tobak, wenn man da nicht früh auf die Verträge draufschaut oder wie man da versichert ist. Das ist schon heavy.
Krass. Boah. Grundsätzlich ist es so, wie bei Sören zum Beispiel oder auch bei mir dann, wo wir in die Selbstständigkeit gegangen sind. Sören war ja sehr jung in der Selbstständigkeit, ich ja genauso. Ich würde auch noch generell sagen, dass Sören und ich noch nicht so alt sind.
Finde ich gut.
es ist ja immer so, natürlich will ich jetzt nicht ausschließen, dass man mal ein System wechseln kann, weil irgendwas passiert im Leben. Aber aufgrund dieser Vorversicherungszeit und dass die zweite Hälfte ja betrachtet wird meiner Erwerbstätigkeit oder meines Erwerbslebens, ist es so, in jungen Jahren ist das Risiko ja deutlich geringer reinzugehen. Generell sollte man sich bewusst sein, das Springen in den System, dieses Hin- und Herspringen, ist nicht sinnvoll. Also die Entscheidung, in die private Krankenversicherung zu gehen, sollte im Optimalfall schon eine Lebensentscheidung sein, die dann gut beraten sind. Und natürlich gibt es da Kriterien, die ich immer ansetzen würde, die erfüllt sein müssen, wo es dann auch wirklich Sinn macht.
Was würdest du denn sagen, wann kann privat wirklich sinnvoll sein?
Ja, also erstmal ist es grundsätzlich so, ich gehe jetzt mal vom Selbstständigen aus. Für Sören oder die Frage, die ich Sören stellen würde, wäre auf jeden Fall, verstehst du deine Krankenversicherung als Vollkaskoversicherung oder Sparvertrag? Wer das mit Ja beantwortet, den halte ich schon mal für schwierig geeignet, weil wir reden hier von der Gesundheitsversorgung und meine Gesundheit darf Geld kosten. Ich habe ja in der letzten Folge so am Ende so diese Scherzfrage an Kevin gestellt, ob er, wenn er mit seiner Freundin in Urlaub fliegt, dann extra im Flieger 40-50 Euro bezahlt für 2 Stunden. Das hat er bejaht und das war keine Verkaufsstrategie von mir, weil ich ihm irgendwie eine Krankenzusatzversicherung andrehen wollte, sondern das muss ja mal das Bewusstsein schärfen, was ist unsere Gesundheit wert? Und auf der anderen Seite machen wir uns nur Gedanken, wie ist mein Autokasko versichert oder sowas. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch an sich. Und generell ist mir wichtig, wenn wir gleich zu den Themen in der Privaten kommen, dass erstmal man versteht, das ist meine Gesundheitsabsicherung. Die darf auch etwas Geld kosten und ich gehe nicht nur in die Private, weil ich jetzt viel sparen möchte und mit dem Ersparten Remi-Demi machen möchte. Das ist für mich eine falsche Logik. Also, weil auch die private Krankenversicherung erhöht ja ihren Beitrag. Ich muss immer einkalkulieren, sag ich mal, dass pro Jahr die um 3% steigen wird. Das muss ich einkalkulieren, weil ich genieße, wenn ich das möchte, eine Top-Versorgung. Ich genieße die Privilegien oftmals von schnellen Terminen und so weiter. Und meine Krankenversicherung darf Geld kosten. Und das, was Sören gegenüber der gesetzlichen spart, sollte er beiseite legen. Da gibt's unterschiedliche Wege. Man kann eine Beitragsentlastung einbauen. Das heißt, ich zahle ein bisschen mehr, damit ich ab Zeitpunkt X eben auch entsprechend weniger zahle. Achtung, wichtiger Fakt, diesen Entlastungstarif bezahle ich aber weiterhin. Das macht deswegen eher für Angestellte Sinn, wo es eh zur Hälfte geteilt wird, der Beitrag. So wie bei Sören, der selbstständig ist, da würde ich immer eher sagen, zusätzlichen Produkt abschließen, wo sich Geld einfach ansammelt. Und das kann ich mir später auszahlen lassen, um auch damit unter anderem Beitragsanpassung entgegenzuwirken. Und wer das macht und noch ein paar andere Hebel in Bewegung setzt, der fällt dann auch nicht auf die Schnauze, ich sag's jetzt mal ganz umgangssprachlich, und kommt an den Punkt wie unser Popsänger Kevin, der mit 53 sagt, oh, jetzt beginnen meine Probleme. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und das andere ist auch, ich muss schon den Anspruch haben, auch ein bisschen Geld zu verdienen. Also man sollte schon auf seine 50.000 bis 60.000 jährlich als Selbstständiger kommen. Sonst macht die private Krankenversicherung in meinen Augen wenig Sinn. Also auch da kann ich in Tarifen springen. Ich sollte auch immer gut mit meinem Berater sein, dass man mal schaut, wie entwickeln sich jeweilige Tarife. Ich kann ja auch mal in einen schwächeren Tarif gehen, wenn ich ein bisschen sparen möchte. Manchmal bieten Gesellschaft noch an, dass man nach gewissen Jahren wieder zurück kann in höhere Tarife, auch ohne Gesundheitsprüfung. Also das ist ein dynamischer Weg. Man muss gut beraten sein, darf es nicht als Sparprodukt rein verstehen. Und damit habe ich, glaube ich, die wesentlichen Kriterien genannt. Ne? Und sollte finanziell schon ein bisschen auch betucht sein, auf jeden Fall.
Wann würdest du sagen, ist eine gesetzliche die sinnvollere Lösung oder sollte es doch eine Bürgerversicherung geben?
Oh, jetzt
anschnallen.
Mach mich bereit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Sören.
Deine private Krankenversicherung komme.
Lass uns erst mit der gesetzlichen anfangen. Im Unterschied. Also es ist generell so, dass es gibt so eine Altersgrenze. Man sagt immer 41 ist so die Grenze, wo sich das wirtschaftlich rechnet, noch in die Private zu gehen. Ich finde, das kann man so nicht einfach sagen. Das muss man schon im Einzelfall prüfen. Das hängt halt auch von Einkommensverhältnissen ab, ne? Also man kann ja auch mal mit Menschen zu tun haben, die wirklich finanziell so gut dastehen, dass die sagen, das tangiert mich gar nicht groß, jetzt ob der Beitrag auch mal steigt. Die betrachten total die Leistungsebene, ne? Also kann man ja genauso sagen. Aber jemand, der nicht diese Kriterien erfüllt, wie ich sie gerade genannt habe, also der deutlich unter oder unter 50.000 Euro brutto jährlich verdient, der sagt, ja, nee, ich verstehe schon so meine Versicherung als Vollkaskoversicherung und gehe bei jeder Kleinigkeit zum Arzt, denn wir müssen eine Sache auch bedenken, wenn Sören leistungsfrei bleibt, Vorsorge ist im Regelfall meistens raus, das kann man einreichen, ich habe ja auch in der privaten Krankenversicherung manchmal Selbstbeteiligung, ne? Die kann ich ja auch wählen, das, was Sören genannt hat. Aber um wieder zum Thema zu kommen, wenn jetzt Sören zum Beispiel mal ein Jahr keine Leistung einreichen sollte, dann bekommt er auch Geld zurück. Also er bekommt eine Beitragsrückerstattung. Das ist halt auch so ein Punkt. Und deswegen ist auch die private Krankenversicherung untereinander so schwer zu vergleichen, weil es nicht nur nackt um Leistung, Beitrag geht. Es geht um das Verhältnis zueinander. Wie ist die Beitragsrückerstattung? Wie stabil ist ein Beitrag? Es kann unter Umständen sein, dass eine Gesellschaft etwas teurer ist als die andere, aber mittellangfristig viel besser geeignet ist. Aber ich sag mal, wenn die Kriterien, die ich gerade genannt habe, nicht zutreffen, würde ich immer eher zur gesetzlichen raten und denkt an das Thema Familienangehörige. In der gesetzlichen Krankenversicherung, wir erinnern uns letzte Folge, es gibt ja Änderungen auch, aber in der privaten muss ich alle meine Familienangehörigen, es sei denn, die arbeiten selber, sind pflichtversichert, muss ich mitversichern gegen Geld. Und wenn einer 3, 4 Kinder hat, dann kann das richtig teuer werden. Das muss man sich schon bewusst werden. Genau. Insbesondere, wenn auch der Ehegatte oder die Ehegattin noch privat versichern müssen, ne? Also Kinder sind ein bisschen günstiger als Erwachsene. Das ist halt auch ein Thema, was damit reinspielt.
Ja, muss man auf jeden Fall absolut drüber nachdenken. Wohlgemerkt, um den Einspann zu machen, ich habe tatsächlich bisher in der Zeit jetzt der Selbstständigkeit auch noch nie was eingereicht. Also ich habe bisher immer von Beitragsrückerstattung profitiert, weil man kann dann nämlich ja durchrechnen für sich, dass man sagt, macht es jetzt mehr Sinn, die eine Rechnung für die 100 Euro einzureichen oder dann stattdessen irgendwann eine höhere Rückerstattung zu bekommen. Und bisher war jetzt noch nie irgendwas Großes da, das sich gelohnt hätte. Ja, von daher habe ich bisher tatsächlich noch nie was eingereicht.
Ja, also Daumen hoch. Man muss vielleicht dazu sagen, Sören ist ja auch gut beraten unter uns, ne? Sören, das kannst du bestätigen. Oder wurde gut beraten.
Ja, aber sag doch mal, Sören. Vielleicht. Erzähl doch mal ein bisschen. Wie gut war's? Also,
ich finde ganz schön, Alex hat auch dieses Modell der Schleichwerbung schon gut verstanden. Ja. Das war auch, das war auch mir mit der Zusatzversicherung. Ich habe das ja nicht gesagt, um dir eine Zusatzsicherung vorzuhalten. Aber wenn du eine haben möchtest, dann geht es natürlich trotzdem. Call me.
Ja, gut. Also Sören, aber das weiß ich, das kann man offen sagen. Sören hat ja genau diese Logik, die ich gerade erklärt habe. Und zusätzlich ist es so, Sören wird ja auch Sachen wie Krankentagegeld absichern. Was passiert, wenn ich ausfalle und so weiter? Das ist ja auch elementar wichtig. Und es ist so, dass 10% von seinem Beitrag in die private Krankenversicherung, der wird eh verpflichtend als Erspartes angelegt. Das ist tatsächlich gesetzlich so. Also bis er 60 wird, werden 10% zurückgehalten. Wenn ich später älter werde und ich bin dann, ich sag mal, habe die 60er-Marke geknackt, dann fallen diese 10% weg. Das ist ja auch schon mal eine Beitragsentlastung. Und ab 65 werden diese Geldanlagen genutzt, damit der Beitrag stabil bleibt. Also man sagt so, ab 80 wird er dann sogar gesenkt. Also das sind so Themen, Krankentagegeld fällt wahrscheinlich weg, wenn Sören dann im Ruhestand ist, weil das braucht er auch nicht. Also das Produkt als solches wird schon etwas günstiger. Und wenn man dann eben das Ersparte frühzeitig beiseite gelegt hat, seine Versicherung nicht als Vollkaskoversicherung verstanden hat, natürlich soll man die vollumfänglich nutzen, wenn man schwerst krank wird, gar keine Frage. Aber dann fällt man auch nicht so wie unser Popsänger Kevin mit 53 auf die Füße und sagt, oh, beziehungsweise auf die Füße fällt man nicht, man fällt eher aufs andere Ende. Und dann wird's problematisch. Und das ist, glaube ich, einfach am Ende ein Beratungsthema.
Ich finde halt ich kann es nur noch mal sagen, für mich war wirklich der ganz entscheidende Punkt ja auch dieses, ich habe halt frei diese Entscheidungsmöglichkeit. Deswegen muss ich auch gestehen, und dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Frage, die Rebecca gestellt hat. Es geht ja gerade momentan viel darum, dieses Thema Gesundheit, um Gesundheitsthemen, richtig, ist ganz entscheidend. Es geht ja gerade viel darum, dass genau die Berufsgruppen oder die Bereiche, die gerade nicht in der Form einzahlen, dass sich da was verändert. Also wir reden über Selbstständige, wir reden über Beamte, wir reden tatsächlich auch, auch wenn das von vereinzelten Politikern dann nicht gern angesprochen wird, auch über das Thema ja Bürgergeldempfänger. Auch das ist irgendwo damit drin. Und dann halt in Form einer Bürgerversicherung, wo ich dann immer drauf gucke und mir denke, ich bin eigentlich schon ganz happy damit. Ich zahle selbst halt für das, was ich an Gesundheit, was ich an Vorsorge halt haben möchte. Finde ich ehrlicherweise ein ganz schönes Modell auch.
Ja, auf jeden Fall. Das ist definitiv so. Aber du zahlst da ja für auch alleine, ne? Das muss man dazu auch ergänzend sagen, ne? Wenn ich jetzt verbeamtet bin und Beihilfe bekomme, ist es so, dass 50% meines Beitrages, der wird übernommen. Die andere Hälfte zahle ich. Wenn ich 2 beihilfeberechtigte Kinder habe, 70%. Bei meinen Kindern sind es 80%, die übernommen werden, und bei meiner Ehegattin 70% oder Ehegatten, je nachdem.
Das ist Kevin schon guckt ganz schockiert. Menge.
Ist geil, ne?
Kevin hat
Kevin wird Beamter. Der legt jetzt eine neue Karriere.
Ja. Nein, auf gar keinen Fall.
Kevin hat gerade für sich verstanden, boah, warum, jetzt habe ich endlich geschnallt, warum bei den Beamten, wenn wir jemanden bei uns sitzen haben, warum auf einmal der Krankenversicherungsbetrag so gering ist.
Nee, das hat, ist ich, jetzt also ich wusste das grundsätzlich, ich fand es nur gerade wieder lustig, wie Alex so ganz unterschwellig das ganz, ganz schlimm findet, was er da gerade erzählt.
War schon so die Fäuste.
Ja, ja, genau.
Im Bild.
Sogar 80%.
Ja.
Jetzt lass doch mal ganz, also wir tun jetzt mal so. So, ab morgen gibt es eine Bürgerversicherung. Da zahlen jetzt alle rein. Da zahlt der Kevin rein, da zahlt der Alex rein, da zahlt die Rebecca rein, da zahlt der Sören rein. Du sagst, dann ist aber überhaupt nichts gelöst.
Also, es ist ja eine Frage der Perspektive. Betrachte ich die ökonomische Sichtweise oder die soziale Sichtweise? Das muss man ja so ehrlich sagen. So, wenn wir die soziale Perspektive betrachten, ist es ja schon klar, dass es eine gerechtere Lösung ist. Wir haben eine Bürgerversicherung, in die alle erstmal einzahlen. Das heißt, der Topf, der Gesundheitsfonds, der wird größer, aber die Ausgaben werden ja auch größer. So ehrlich muss man ja definitiv sein. Und ich würde es ein bisschen anders machen. Neben Themen wie Bürokratieabbau würde ich das System dahingehend reformieren. Und da sind wir jetzt wieder beim Thema, dass ich sage, man muss parteiübergreifend, ministerienübergreifend arbeiten, dass man sagt, okay, wenn die Beamten oder auch die Selbstständigen, alle, die privat versichert sind, jetzt mit drinne sind tatsächlich, dann muss man dahingehen, neben der Tatsache, dass Geld aus diesem Gesundheitsfonds auch auf den Kapitalmarkt geht, damit es sich vermehrt, das ist, finde ich, ein ganz wesentlicher Punkt, dass man an dieser Stelle sagt, die Zuschüsse, die Beamte bekommen, also diese Beihilfe, die würde ich gnadenlos wegstreichen, weil das ein riesiges Potenzial öffnet an Geld, mit dem ich nämlich genau auffangen kann, was dann Ärzten gegebenenfalls fehlt, weil es keine Privatversicherten mehr gibt. Das ist aber eine sehr heftige Herangehensweise, weil das ja auch um verfassungsrechtliche Sachen geht. Und ich wäre zum Beispiel bereit zu sagen, okay, ehemals Privatversicherte, also Beamte insbesondere, oder Berufe wie beispielsweise Polizisten, die kriegen dann zumindest das Recht eines Zweibettzimmers im Krankenhaus als Beispiel. So, also man kann da ja arbeiten, aber das wird natürlich eine verfassungsrechtliche Geschichte sein. Müssen wir uns nichts, ne, vorhergeben. So würde ich es auch bei der Rente machen. Also das sage ich genauso, ne? Auch da muss Geld auf den Kapitalmarkt gehen. Ich habe dann einmal, klar, habe ich ordentlich Beitragszahler, für den ersten Moment super, habe natürlich auch Tag X, wo die ihre Bezüge wieder bekommen wollen als Rente. Aber wenn ich dafür einmalig mal Schulden aufnehme, finde ich das in Ordnung, weil dann habe ich das System ja repariert. Nur wie wir es jetzt gerade machen, ständig irgendwelche Sachen zu flicken für die nächsten 3, 5 oder 10 Jahre, das ist für mich absoluter Unsinn.
Was wäre denn, wenn man am Ende in eine Richtung kommen würde, dass man sagen kann, gerade im Thema Krankenversicherung, es wird halt so, wie ich das im Tagebucheintrag ja auch hatte, es wird halt deutlich mehr klare Entscheidung. Also in die Richtung, wir hatten da, glaube ich, letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen, dass ich irgendwo jetzt gehört hatte, dass mal jemand gesagt hat, also jetzt zum Beispiel bei Bürgergeldempfängern, da gibt's halt nicht das volle Leistungspaket, sondern es gibt halt wirklich, ich nenne es jetzt mal Basisabsicherung. Einfach die wichtigsten Sachen, die jeder braucht, die wirklich da sein müssen, die sind halt da. Und dafür zahlen wir im Zweifel vielleicht dann auch alle mit ein. Und dann ist aber ab dem Moment entscheidet dann jeder für sich halt selbst, so wie ich das halt bei mir mit der privaten Krankenversicherung ja auch mache, was ist mir halt wichtig. Und dann entscheidet sich vielleicht Kevin dafür, dass er sagt, naja, ganz ehrlich, ob dann irgendwie jemand als zweites oder drittes mit mir im Krankenhaus liegt, ist mir halt nicht so wichtig, aber Zähne ist für mich halt auf Top 1 und da möchte ich entsprechend da halt mehr abgesichert sein. Und das halt, also dass man eigentlich jetzt so runterstammt und sagt, man packt halt das System wirklich nur auf einen ganz kleinen Nenner, wo alle einzahlen, was für alle fair ist, wo man sagen kann, das ist dann das Thema soziale Gerechtigkeit, dass jeder eine Grundabsicherung bekommt. Und dann haben wir aber alle die freie Entscheidung, wirklich jeder zu sagen, wie viel mache ich denn halt letztlich mehr? Weil das ist ja auch, wir reden von der eigenen Gesundheit. So, und da muss ich ja selbst für mich die Entscheidung treffen können, wie viel möchte ich dafür absichern? Wie wichtig ist mir das?
Hat man dann nicht vielleicht noch mehr das Gefühl, dass wir dann in einer Zweiklassengesellschaft leben, wo Geld die Gesundheit erkaufen kann?
Aber wenn wir nur eine absolute Grundsicherung in der Krankenversicherung haben, hat doch wahrscheinlich ab dem nächsten Monat gefühlt, bis vielleicht auf die Beamten mit der Beihilfe, aber alle anderen doch deutlich mehr in der Tasche. Weil der Beitrag, ja, den ich an Grundsicherung zahle, dürfte ja deutlich geringer sein als das, was heute weggeht, oder?
Grundsätzlich richtig. Du darfst allerdings nicht unterschätzen, welchen Kostenapparat auch Bürokratie ausmacht noch. Also auch wieder ein separater Aspekt. Ich glaube, dass das eine Ambivalenz ist. Also ich bewege mich ja in zwei Polen. Ich verstehe total Kevins Ansatz. Und ich glaube, bei aller kaufmännischen Sichtweise, die Sören hat, finde ich, ich bin ja für das Prinzip auch des Sozialstaates, gar keine Frage. Und Gesundheit, sowas Elementares, darf nicht nur Frage des Geldbeutels sein. Das ist absolut richtig. Es hilft mir auch nichts, wenn jetzt Menschen keine Vorsorge mehr machen und hinten heraus fliegen uns die Kosten dann auch wieder um die Ohren, weil man im Nachgang das hätte drucken können, wenn gewisse Erkrankungen früher festgestellt worden wären. Aber genau in diesem Spagat werden wir uns bewegen müssen. Das ist meine ehrliche Meinung. Und wir müssen den Spagat gehen, eine Basisversorgung immer sicherzustellen, keine Frage, die irgendwo auch zugänglich zu machen für Menschen mit geringerem Einkommen, überhaupt auch keine Frage. Und auch jeweils zu prüfen, können diese Menschen etwas dafür, dass eben noch keine Beiträge ins System gezahlt worden sind und so weiter. Aber neben dieser sozialen Frage gehört steht es außer Frage, dass auch die wirtschaftliche Perspektive betrachtet werden muss. Nämlich, ich kann nur das Geld ausgeben, was ich habe. Und da bin ich wiederum bei Sören. Und ich glaube, in diesem Spagat muss man sich eben entsprechend bewegen. Das ist so.
Wie ist denn, also du wirst doch einen guten Blick auch darauf haben, nicht nur wie es bei uns ist, sondern du wirst wahrscheinlich auch mit deinem Wissen ja sagen können, wie es um uns herum halt in anderen europäischen Ländern ist. Man hört immer wieder so ein bisschen auch in der Diskussion, dass eigentlich das, was in unserem Leistungspaket gesetzliche Krankenversicherung ist, das ist so im Vergleich zu allen anderen gefühlt High-End-Produkt. Ist das so? Also ist bei uns einfach, ist der Standard, den wir setzen, wo wir sagen, boah, diese Leistung gibt es nur noch, für andere eigentlich was, wo man hinkommt und wo man sich die Finger nachlecken würde?
Also grundsätzlich ist es so, beispielsweise in Ländern wie Österreich ist das anders geregelt. Also die haben tatsächlich eine einheitliche Versicherung. Da gibt es manchmal noch Unterscheidungen dann zwischen den Angestellten und den Selbstständigen. Aber das ist nicht so in der Form getrennt, wie bei uns es ist. Und das finde ich, dass man, was man schon sagen darf, ist, dass wir insgesamt ein gutes Gesundheitssystem haben. Bei aller Kritik, auch berechtigter Kritik, ist es so, dass es uns viel schlechter gehen könnte. So ehrlich muss man schon noch sagen. Also wir sind, was Vernetzung angeht, von Krankenhäusern und so weiter, sind wir mit Sicherheit nicht die schlechtesten auf der Welt. Das muss man wirklich positiv sagen. Ich glaube, dass wir nur ein Problem haben der Verhältnismäßigkeit. Das ist das Problem. Bei uns hat so der Bereich Zahnärzte, Kieferorthopädie, finde ich, eine viel zu große Lobby. Da explodieren die Kosten gegenüber dem Ausland. Meiner persönlichen, subjektiven Meinung nach, ohne dass ich da auch wieder jetzt Zahnärzten oder so zu nahe treten möchte oder Leute beschuldigen möchte. Und wir haben ja auch gar nicht so eine hohe Lebenserwartung, ne, im Verhältnis zu anderen Ländern. Ich weiß nicht, ob ihr es mal gelesen habt. Also da sind wir gar nicht on top. Und unser Gesundheitssystem ist einfach, wenn man ehrlich ist, zu teuer. Aber man muss auch ehrlich sagen, die guten Gesundheitssysteme auf der Welt, die haben alle das Finanzierungsproblem. Ich habe nur das Gefühl, dass die anderen Länder einfach weiter als wir sind, weil da Geld auf den Kapitalmarkt einfach unterwegs ist. Und die sind auch digitaler unterwegs. Also die sind digitaler unterwegs, die haben weniger Bürokratie. Und das sind so Hebel, in denen man ansetzen muss tatsächlich.
Ja gut, den einen, den werden wir jetzt bald ja erledigt haben, weil über den Bürokratieabbau, da sprechen wir schon länger drüber, der kommt jetzt mit Sicherheit dieses Jahr.
Genau. Toi, toi, toi.
Also Friedrich, wenn du das hörst, Bürokratieabbau. Jetzt geht's los.
Ich hoffe, Friedrich hört unseren Podcast. Wieso ist denn dieses Thema so emotional aufgeladen?
Weil wir sprechen wirklich von, wir kategorisieren ja sogar, ne? Also wir, sobald ich kaufmännische Fragen stelle, muss man ja offen sagen, sperre ich gegebenenfalls Menschen, weil sie weniger verdienen, bei gewissen Leistungen aus. Und umgekehrt fühlen sich andere Menschen auf den Schlips getreten, die entsprechend Beiträge zahlen, weil Menschen an Leistungen kommen, für die sie weniger zahlen. Also das ist ja einfach der Grund, warum dieses Thema so aufwühlt. Gar keine Frage.
Jetzt der Punkt, der für uns natürlich besonders spannend ist. Was bedeutet die Entscheidung eigentlich für eine Finanzierung?
Also natürlich hat das Thema Krankenversicherung, Gesundheit einen ganz, ganz, ganz großen Effekt, logischerweise auch auf eine Finanzierung. Also nehmen wir den Selbstständigen, der zahlt seine private Krankenversicherung, die ist logischerweise nicht von irgendeiner Abrechnung direkt runter. Das heißt, es ist eine besondere Ausgabe, die müssen wir berücksichtigen bei der Haushaltsrechnung. Auf der anderen Seite, wenn wir, Kevin, wenn wir mit jemandem sprechen, gerade auch ja langfristig gucken, über Risiken reden, dann reden wir ja auch immer darüber, was kann denn eigentlich passieren? Und da gehört natürlich auch mit dazu, ich kann halt krank werden, auch länger krank werden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wie sieht's denn halt dann aus? Was passiert denn dann eigentlich? Wie bin ich denn abgesichert? Und das ist halt etwas, was ganz klar auch ineinander irgendwo reingeht, ne? Wo man einfach sagen muss, okay, das hat halt schon auch einen Faktor, was ist am Ende des Tages halt möglich.
Was würdet ihr denn jedem empfehlen, der gerade vor dieser Entscheidung steht?
Natürlich den besten Berater im Bereich der Krankenversicherung der Welt aufzusuchen.
Ja, natürlich. Das ist
Müsst ihr mal googeln, wie der heißt.
Gib dir mal bei ChatGPT ein, wer ist der Beste?
Von daher, da kann nur Alex rauskommen.
Ja. Ich finde, der wichtigste Punkt, Alex, den hast du heute in der Folge auch nochmal gesagt, und der ist für mich mit eines der entscheidendsten, dass egal, was man halt überlegt, wirklich halt diesen Punkt nicht nur aufs Geld zu gucken. Wir reden einfach über Gesundheit. Und ja, ich kann halt, also das ist ja manchmal auch sehr charmant, wenn man drüber nachdenkt, gerade als Selbstständiger, du hast die freie Entscheidung, dann kannst du denken, boah, ich zahle jetzt im Zweifel vielleicht 600, 700 Euro gesetzlich oder ich zahle 200 Euro private Krankenversicherung. Klingt natürlich die 200 Euro deutlich schmackhafter, aber da halt nicht nur auf einen Preis zu achten. Das ist aber im Grunde wie überall. Es geht halt überall im Zweifel auch darum, was steckt da letztlich halt drin. Das sollte man eh bei jeder Entscheidung machen und ich wäre immer höchst misstrauisch, egal in welchem Bereich, wenn etwas unfassbar günstig ist. Das hat ja meistens auch einen Grund, weil umsonst gibt's halt auch nichts.
Generell die Krankenversicherung nicht als Sparvertrag verstehen, sondern Gesundheit darf ja Geld kosten, ne? Aber natürlich, es muss auch bezahlbar bleiben, das ist keine Frage.
Unser Zasterfakt diese Woche. Über 70 Millionen Menschen in Deutschland sind gesetzlich krankenversichert. Die private Krankenversicherung betrifft also nur einen kleinen Teil, sorgt aber für deutlich mehr Diskussion.
Ja, da steckt ein bisschen mehr drin. Haben wir heute gelernt.
Mhm. Diskussionspotenzial ist auf jeden Fall da.
Ja, auch inhaltlich in so einer privaten Krankenversicherung. Da kannst du dich ja viel mehr mit beschäftigen, allein was die Leistungspakete zum Beispiel oder Leistungen generell angeht, Preise etc. Da hat ja ein gesetzlich Versicherter kaum Berührungspunkte mit. So.
Das stimmt, ja.
So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt mal ehrlich, seid ihr gesetzlich oder privat versichert? Und habt ihr euch bewusst dafür entschieden oder seid ihr einfach drin gelandet? Schreibt uns, wir sind gespannt. Die Frage privat oder gesetzlich ist keine Lifestyle-Entscheidung, sondern eine langfristige Finanzentscheidung. Und genau deshalb sollte man sie bewusst treffen. Vielen Dank an unseren Gast Alex Uhlich für die spannenden Einblicke. Das war auch schon wieder unsere Folge Zaster und Zinsen, der Podcast.
Ja, wir waren auch gerne
emotional
dabei.
Emotional heute.
Sören, ja. Danke. Ne?
Ja, wirklich? Danke Kevin auch an dich, das war super. Für alle, die sich jetzt noch denken, ach, kommt der noch mal wieder? Ja, Alex kommt tatsächlich noch einmal wieder. Wir haben noch einen dritten Teil ja mit dir vor, da geht's dann ums Thema Pflegeversicherung. Ja, das wird dann nochmal trauriger, glaube ich, oder? Kann man das so sagen?
Wir bleiben. Es gibt keine Alternative zum Optimismus.
Ja.
Schön. Schlimm genug, dass ich nochmal da bin, ne? Das ist ja schon das erste Schlimme und dann noch Pflege.
Also wir haben auf jeden Fall dann das Soll bei uns mit Alex im Podcast haben wir, würde ich sagen, mal mehr als übererfüllt. Müssen wir erstmal wieder ein bisschen uns erholen. Aber trotzdem für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, ich glaube, das kann man gut so sagen, Alex, stehen ja auch deine Kontaktdaten hier unter dem Video auch entsprechend mit drin. Meldet euch, wenn ihr da Fragen habt, natürlich bei Alex. Sprecht ihn an, fragt ihn, macht es Sinn zu wechseln, macht es Sinn, was zu verändern? Habe ich eine gute Absicherung? Kann man da noch was tun? Gesundheit ist halt das höchste Gut am Ende des Tages und das muss man einfach dabei berücksichtigen. Und kommt nach der Immobilie, also nachdem ihr mit uns gesprochen habt, auf jeden Fall auf Platz 2.
Gut,
und dann wie Sören vor ein paar Folgen gesagt hat, liken, folgen, kommentieren und die Glocke aktivieren.
Ja, genau.
Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Macht's
gut.
Tschüss. Bleibt alle gesund. Ciao.